herzlich willkommen hier in unserem wöchentlichen Podcast. Heute an meiner Seite Thomas Wagner. Hallo Thomas.
Hallo Holger, lange nicht gesehen.
Ja, und trotzdem wiedererkannt.
Das stimmt, obwohl die Haare länger und grauer werden.
Genau. Ja, wir wollen heute reden über Social Commerce und du bist ja unser Experte für E-Commerce. Und meine erste Frage ist, Social Commerce, was ist das?
Das ist eine gute Frage. Ich versuche sie kurz und einfach zu beantworten. Also Social Commerce wird allgemein das bezeichnet, wenn ich auf einem sozialen Medium, in einem sozialen Medium direkt einkaufen kann oder wenn ich dort Shopping-Features habe.
Also wie bei Facebook, ne? Da habe ich ja so einen Shop.
Genau. Facebook, Instagram, YouTube kommt jetzt demnächst. Okay. Und solche Thematiken, genau.
Gibt es schon irgendwelche Statistiken, wie ich will jetzt nicht sagen erfolgreich, aber wird das überhaupt genutzt? Also weil bei Facebook habe ich immer so das Gefühl, es ist nett, jeder macht es irgendwie. Wir haben ja auch einen Shop damit, aber jetzt so die Nachfrage ist jetzt überschaubar.
Also es gibt diverse Statistiken, die ich jetzt alle nicht ausgraben will, weil sie sehr unterschiedliche Aussagen haben. Hm. Ich mache es meistens daran fest, wie sehr man seine Klientel an das Medium gebunden hat. Also okay. Ein Influencer, der auf Instagram groß geworden ist, der dort seine Reichweite hat, wo auch von den Nutzern des Mediums erwartet wird, dass der irgendwas verkauft, dann funktioniert das super. Also dann, wenn so ein, heutzutage machen halt gerne viele Influencer irgendwelche Drops von Kleidungsthematiken, die schaffen da innerhalb von wenigen Stunden 10.000, 20.000 Einheiten abzuverkaufen, ohne großen Probleme. Ähnliches sieht man mittlerweile auch auf anderen Kanälen, immer unter der Bedingung, dass der Nutzer das an dem Punkt erwartet. Okay. Also wenn ich mache es jetzt an euch fest, ja, ihr seid die HSB-Akademie, ihr macht vor allen Dingen Fernlernkurse und ich erwarte jetzt tatsächlich nicht, dass ich auf Facebook einen Fernlernkurs kaufen kann. Wenn das natürlich möglich ist, dann kann es sein, dass es Zufallskäufe gibt, dass Menschen sagen, okay. Oh geil, ich bin gerade auf Facebook, ich mache das schnell, weil ich hier sitze. Aber der Nutzer kommt ja nicht auf Facebook mit der Erwartungshaltung. Ja. Wenn ich aber meinem Lieblingsinfluencer auf Instagram folge und der macht ein Reel oder eine Story und schreibt in Achtung, 18 Uhr heute meine neue Kollektion, dann sitzen die alle 18 Uhr vor ihrem Handy und dann shoppen die natürlich gerne direkt im Kanal, beziehungsweise die wissen noch nicht mal, ob der überhaupt eine Website oder ähnliches hat.
Das erste ist mir bei Instagram noch nie ein Shop aufgefallen.
Ja.
Muss ich mal ehrlich sagen. Ich nutze jetzt auch nicht so intensiv, vielleicht liegt es auch daran. Bei Facebook schon, also da fällt mir das öfters auf, aber bei Instagram ist mir noch niemals aufgefallen, dass da ein Shop dranhängt.
Ja, dann hast du die falschen Kanäle, denen du folgst. Ja, also es ist ja beides derselbe Betreiber, ist ja, Meta ist dahinter. Meta, ja. Also die ehemalige Facebook-Firma, die langsam ein bisschen wächst. Du hast dort genauso ein Shopping-Feed drin. Okay. Du kannst mit Shopify zum Beispiel jederzeit anbinden. Es gibt Erweiterungen, wo ich mit WooCommerce, also mit WordPress und WooCommerce
mich dort anbinden kann. Aber das sind ja dann externe Seiten.
Mit Shopify zum Beispiel, nur um eins rauszupicken, kann ich direkt im Instagram den Shopping-Feed aufmachen. Also das funktioniert mittlerweile schon.
Okay. Kann ich das auch als Laie oder ist es da doch besser, eine Agentur zu fahren? Weil das klingt jetzt schon wieder ein bisschen so, würde ich mal sagen, kompliziert. Und was ich mir auch immer frage, weil ein bisschen bin ich ja bei uns auch mit Social Media aktiv, du hast ja auch immer wieder irgendwelche Umstellungen, wo die ein Update fährt, Facebook oder Instagram, und dann haut irgendwas nicht hin. Passiert das mit dem Shop dann auch?
Also das passierte vermutlich mit dem Shop genauso. Also wir wissen alle, die den Facebook Business Manager regelmäßig benutzen müssen, dass das jetzt nicht das intuitivst bedienbarste Oberfläche der Welt ist. Ich mag sie auch nicht, deswegen sage ich auch immer, das gebe ich immer in die Hände der Leute, die das den ganzen Tag machen. Es gibt ja nur Agenturen, die sich auf sowas spezialisiert haben, die mittlerweile auch dieses Shopping-Thema verstanden haben und da auch bei der Einbindung unterstützen.
Genau. Okay.
Das sind so die Punkte, wo ich das sehe, wo es jetzt gerade kommt. Das ist YouTube.
Okay.
YouTube hat jetzt quasi die Shopping-Funktionalität in den USA in der Beta laufen. Mhm. Dort kann ich im Livestream kaufen. Also ich kann quasi im Livestream in diesen Textstream, der nebenbei läuft, quasi Angebote reintroppen. Mhm. Aber ich kann das auch in meinem YouTube-Video machen.
Okay.
Und ich kann mein eigenes YouTube-Video zur Monetarisierung freigeben. Das heißt, wenn ich dort eine Pfanne hochhalte und YouTube erkennt, das ist eine Pfanne von weiß ich nicht was, dann kann es den passenden Link, den YouTube aussucht, auf diese Pfanne setzen. Und dann kann ich als Nutzer, der das Fremdvideo sieht, quasi die Pfanne direkt in diesem Videostream kaufe. Also das wird...
Und dann kriegt dann der das Video veröffentlicht hat, dann eine Provision.
Genau, da kriegt eine Provision. Also, ganz normal, wie das im Affiliate-Marketing...
Okay. Das ist ja schon ist. Spannend.
Ja, genau, das finde ich sehr spannend. Und YouTube hat gesagt, sie wollen das dieses Jahr auch noch in Europa und in Deutschland quasi launchen. Das wird aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr spannend, weil YouTube ja doch eine ziemlich große Plattform immer noch ist. Ne? Klar, ich höre das jeden Tag. Facebook ist tot, YouTube ist tot, Google ist tot, Instagram ist tot. Also alles ist ja mehrfach am Tag von irgendjemandem für tot erklärt worden. Facebook ist trotzdem noch mit die größte Social-Media-Plattform. Ich habe jetzt die aktuellen Zahlen nicht im Hintergrund, aber es ist schon noch viele Menschen. Ja, die Altersstruktur verschiebt sich.
Wie bei jedem sozialen
Netzwerk. Genau. Auch Instagram verliert mittlerweile Nutzer an die Nachrückenden wie TikTok und Co. Aber auch da ist überall Monetarisierung mittlerweile möglich. Also ich muss halt immer als Kunde wissen, wo ist mein Nutzer.
Und es macht wahrscheinlich auch bloß Sinn, wenn wirklich eine gewisse Anzahl von Nutzern überhaupt meine Seite besuchen. Ne? Viele haben ja auch so soziale Netzwerke quasi, um einfach darzustellen, dass es sie gibt. Ne? Damit, falls dann doch mal jemand sucht, man nicht denkt, das gibt es gar nicht. Aber so richtig jetzt darüber laufen tut ja nichts. Ne? Und da macht das auch mit dem Shop jetzt nicht viel Sinn.
Ja, das ist so eine zweiteilige Antwort. Mhm. Also wenn ich mich um meine sozialen Kanäle nicht kümmere, dann werde ich mich als Unternehmen höchstwahrscheinlich auch nicht um den Shop kümmern wollen. Weil es ja noch ein Aufwand obendrauf, den ich nicht machen will. Dann kann ich den vielleicht einrichten und muss hoffen, dass er funktioniert und dass ich diesen Zufallskauf habe. Also der Nutzer, der aus anderen Kontakten, also er hat mich höchstwahrscheinlich woanders schon wahrgenommen und im Instagram oder auf Facebook ist er dann plötzlich kaufbereit. Mhm. Also das ist ja das ganz normale Vorgehen, was wir im E-Commerce haben, dass ein Nutzer eben nicht im ersten Moment sofort kaufbereit ist. Klar gibt es immer wieder so Situationen, aber meistens nicht, sondern er hat halt viele Touchpoints mit mir. Das kann funktionieren, dann ist das höchstwahrscheinlich so wie bei euch, dass ihr durch Zufall mal einen Verkauf habt, weil ihr den Kanal nicht explizit dafür verwendet. Wenn ich aber als Influencer sage, ich muss mich damit finanzieren.
Dann ist was anderes.
Dann ist das was anderes. Weil dann lege ich ja auch mein Kanal darauf an, dass ich den monetarisiere. Dann erwartet der Nutzer das im Zweifel auch. Beziehungsweise er kann damit umgehen. Na, man liest das immer häufig. Also ich habe das jetzt letztens gerade wieder bei YouTubern mitbekommen, wo dann plötzlich drunter steht, oh, du verkaufst dich ja permanent gegen Geld. Ja klar, die machen das Vollzeit. Ja. Die wollen damit Geld verdienen. Ja, da ist das so. Man kann damit viel Geld verdienen. Also ich habe gerade eine sehr, sehr schöne Studie von Reisebloggern gesehen. Da muss man wieder sagen, erfolgreichen Reisebloggern.
Da gibt es gerade viele.
Also. Genau. Und die auch YouTube-Kanäle betreiben. Und dort kann man wirklich durchaus mittlere fünfstellige Einnahmen im Monat generieren. Das ist aber 1%, 0,1%. Also wir haben schon so eine Diskrepanz zwischen sehr, sehr, sehr erfolgreichen Kanälen. Da ist Monetarisierung wunderbar möglich. Für die ist ein Shop immer sinnvoll.
Ich glaube, da geht es auch gar nicht anders, weil die haben ja mittlerweile auch eine gewisse Qualität. Also wenn du bei den Influencer siehst, das ist ja wirklich, ist ja immer Spielfilmqualität mittlerweile.
Ja.
Also da siehst du ja, dass der nicht mehr nur mit seinem Smartphone da hängt. Und jetzt
und selbst mit dem Smartphone können die das.
Und da was bastelt, ja, aber das sind ja richtig professionell gemachte, auch Geschichten zum Teil, also Stories, die da reingebaut werden, wo ich mir sage, wenn der jetzt damit kein Geld verdient, dann kann er das gar nicht machen. Also ist, ich will mal sagen, es ist auch so eine Wechselbeziehung, glaube ich.
Also dieser Gedanke, dass die das aus intrinsischer Motivation machen oder dass die das alles von irgendjemandem gesponsert bekommen, ich glaube, von dem haben sich die meisten zumindest verabschiedet.
Und die anderen lassen wir im Glauben.
Die anderen lassen wir im Glauben. Ja, also da, wo sich Monetarisierung jetzt schon lohnt, also da, wo ich YouTube-Werbung schalten kann, das ist immer noch eine der wichtigsten Einnahmequellen für YouTuber. Aber die jetzt schon diesen kleinen Shopping-Streifen drunter haben, für die ist es natürlich auch relevant, später zu sagen, ich will in meinem Video im Zweifel irgendwas an. Ich mache eine Hotelfassade als Reiseblogger, schöne Hotelfassade, mache einen Punkt dran, hier zur Buchungsplattform, 3 Tage Luxuswochenende mit meinem Rabattcode kriegst du nochmal 20% oder so. Und dann verkauft sich das bei guten wie geschnitten Brot.
Wie ist das jetzt? Man hat ja bei verschiedenen Programmen, wo man auch so verschiedene Shop-Systeme miteinander verbinden kann.
Ja.
Gibt es das auch schon im Social Commerce oder ist das dort noch?
Am Wachsen. Also das ist sehr problematisch, sehe ich auch tatsächlich momentan als größten Hindernisgrund. Ich hatte letztens mit einem meiner Kunden das Gespräch. Wir haben bei dem Kunden durch Zufall ein WordPress mit einem WooCommerce, weil der eigentlich nur 5 Produkte hat.
Ja.
Da kann man halt mit so einer kleinen Lösung durchaus arbeiten. Und da haben wir das Glück, dass wir zumindest Facebook und Instagram mittlerweile durch Erweiterung anbinden können. wie schnell und ob es das für YouTube geben kann, weiß keiner. Mhm. Also entweder muss man selber entwickeln lassen, das ist immer der Vorteil von freien Shop-Systemen, dann macht man das für sich. Oder man findet eine Agentur, die das als Kauflösung dann danach anbietet, damit dann irgendwie die eigenen Kosten nicht so hoch sind. Oder man muss halt auf einen Anbieter setzen, der von vornherein mitmacht. Und da ist, ich habe es vorhin schon erwähnt, Shopify sehr, sehr weit vorne.
Ja, weil ich halt gerade überlegt, du kennst ja unser Pudding-Land-Projekt, ne? Und das ist ja auch die Anknüpfung zu Amazon, eBay und so, aber jetzt vom Social Commerce hatte ich ja jetzt noch nichts gesehen.
Nee, das haben viele, also das kommt immer drauf an, mit wem du redest. Ich hatte jetzt letztens mit iCameleon in Leipzig, das ist eine Firma, die genauso eine Middleware macht, die quasi links deine Daten nimmt, egal wie du sie hast. Die werden in der Middleware aufbereitet und dann kannst du in viele Kanäle schicken. Und die sitzen natürlich immer dran, neue Kanäle anzubinden. Aber auch die müssen ja freigeschaltet werden für Kanäle. Die können nicht einfach bei Meta anrufen und sagen, wir würden gerne jetzt mal alle eure Sachen, oder die rufen bei Alphabet an und sagen, wir würden jetzt gerne YouTube auch mitmachen. Wir haben ja gesehen, ihr habt da Shopify als Testkandidaten. Das ist halt immer der Nachteil. Es gibt immer so ein paar, mit denen begonnen wird, und dann werden Schnittstellen zur Verfügung gestellt, Stück für Stück, an die sich dann andere anbinden kann. Und dann kommen dann die ganzen Middleware-Anbieter dann hinterher, eben die, genau die diese Connections machen zwischen dem der Warenwirtschaft, dem Online-Shop und dem E-Commerce.
Okay, aber die sind erst noch im Wachsen, also sind jetzt noch nicht so da, weil ich hatte jetzt auch überlegt, wo wir so jetzt im Gespräch waren, dachte ich mir, ja, auch eine clevere Idee, das dann einfach damit einzubinden. Ja, aber die müssten sich wahrscheinlich dann das auch aus der Warenwirtschaft ziehen, ne? Die Daten, und würden die dann über eine Schnittstelle wieder einspielen. Also hätte ich dann trotzdem.
Ja, genau, und wenn die Schnittstelle da ist, so wie sie bei Instagram und bei Facebook schon da ist, da geht das. Und bei anderen Sachen, die halt noch nicht mal für den deutschen Markt freigegeben sind, dann geht es halt auch nicht so schnell.
Okay, also da müssen wir nochmal reden, da muss ich schon mal mir die Kontaktdaten holen.
Können wir gerne machen.
Das wäre, glaube ich, ganz clever, wenn man das aus einem, weil wenn ich es überall wieder einpflegen muss, das geht ja immer vom Zeitaufwand, das ist ja ungeheuer mühselig, ne? Deshalb ist es schon einfacher, wenn es eine Lösung gibt, wo ich mein normales Shop-System bediene und dann automatisch halt auch die anderen Social-Commerce-Themen mit.
Genau, solange es immer nur der Commerce-Teil ist, ne? Also nicht, dass dann plötzlich angefangen wird, eins zu eins alle Plattformen auch mit Inhalten gleich zu bedienen. Da bin ich kein großer Freund von, das wissen auch die meisten, weil ich sage immer, also ich habe jetzt letztens wieder ein ganz klassisches Beispiel. Da hat ein Unternehmen sehr, sehr schöne Instagram-Postings gemacht. Aber der Text, der unter einem Instagram-Posting ist, der ist ja auf Instagram zugeschnitten.
Na gut, beim Posting ist ja was anderes, glaube ich.
Ja, genau. Aber ne, viele fangen plötzlich an, wenn sie eins automatisieren, dann sagen sie, ja, kann ich das andere auch automatisieren, weil dann habe ich ja keinen Aufwand mehr. Da versuche ich immer zu bremsen. Ne? Also, weil die Inhalte müssen halt zum jeweiligen Kanal passen, sonst funktioniert das Shopping ja nicht. Ich kann jetzt nicht ein Instagram-Reel machen und den gleichzeitig auf Facebook laufen lassen, weil die Zielgruppe meistens sehr, sehr unterschiedlich ist.
Okay.
Also da muss man immer noch drauf achten. Aber ja, Shopping. Aber ich würde es immer ausprobieren, das Shopping auf jeden Fall. Oder die Shopping-Thematik. Also werde ich auf jeden Fall machen.
Ja. Aber solche Commerce muss ich ja trotzdem auch schauen, wo ist meine Zielgruppe wahrscheinlich.
Ja.
Manche Plattformen machen ja gar keinen Sinn. Also wenn ich jetzt sage, die TikTok-Generation ist jetzt nicht meine Zielgruppe, dann muss ich ja doch keinen Shop machen, oder?
Nee, da musst du keinen Shop machen, weil du verkaufst dann ja mit. Also klar, dass der Jugendliche, der kann ja zur Mutti laufen oder zum Papa laufen und sagen, kannst du mir das jetzt hier kaufen?
Ja, dann werden die schon langsam älter bei TikTok. Ne?
Ja, ich weiß. Ich habe beim Felix Beilharz auch letztens mitbekommen, dass die TikTok-Gruppe deutlich älter wird. Ich habe mich in letzter Zeit tatsächlich auch aufgrund einer Konferenz, wo ich war, mit TikTok beschäftigt. Ich bin zu alt. Ich gebe das ganz ehrlich zu. Mir ist TikTok zu schnell, zu hektisch, zu anstrengend. Ich habe aber die Mechanismen verstanden. Also ich weiß, warum das schnell und hektisch, warum da viele Schnitte sind, warum da viel Text und Ton immer ist und warum vor allen Dingen Text wichtig ist und warum man es dort auch schafft, durchaus mal plötzlich mit einem Video eine 500.000 Menschen zu erreichen. Aber diese 500.000 Menschen ist eben nicht gleichzusetzen mit einer 500.000 potenzieller Käufer. Das ist halt der Algorithmus von TikTok, der sehr, sehr, sehr viral steuert. Ne? Also wenn das einer kleinen Gruppe gefällt, dann kommt eine große Gruppe und noch eine große Gruppe. Bis man halt irgendwann so den Zenit des Videos erreicht hat. Aber klar, wenn ich mache es jetzt ganz einfach, ich habe ein B2B, verkaufe Stahlrohre, dann ist TikTok vermutlich für das Verkaufen von Stahlrohren irrelevant. Aber für die Nachwuchsgewinnung zum Beispiel, du hast ja hier so jetzt mache ich Werbung, du hast ja ein Buch geschrieben.
Das stimmt.
Ja, hast du da TikTok schon erwähnt drin? Vermutlich noch nicht.
Nee. Da geht es eher um den Prozess. Ne? Also da geht es jetzt nicht unbedingt jedes einzelne Medium da durchzugehen. Da geht es eher um den Prozess. Aber es kommt ein zweites Buch raus. Da geht es um eine Methodik in der Bewerberausschreibung, Stellenausschreibung. die, würde ich mal sagen, mehr zielgruppenbewerberorientiert gemacht werden soll, auch in der Struktur und vor allen Dingen in der Ansprache. Und da wäre es schon wieder interessant, weil ich da genau. wieder in unterschiedlichen Medien unterschiedlich anspreche.
Also das ist immer das, was ich auch meinen Kunden erkläre. Dein Käufer deines Produktes, der ist vielleicht gar nicht auf diesem sozialen Kanal, der ist vielleicht auch nicht auf Instagram. Mhm. Aber wir müssen immer dran denken, der Käufer ist gleichzeitig ein Mensch.
Ja.
Das heißt, er hat eine Freizeit und in seiner Freizeit benutzt er vielleicht trotzdem TikTok, Instagram, Facebook. Und gerade im Recruiting, gerade in der Nachwuchsgewinnung, sind diese jungen, schnellen Plattformen durchaus relevant.
Ja, zumindest vor allen Dingen für die Imagebildung. Also überhaupt erstmal auch in die Sichtbarkeit
zu kommen. Genau, Imagebildung, genau. Sichtbarkeit, aber auch tatsächlich Bewerber finden. Ich mache das natürlich auf TikTok anders. Na, da ist das Aufmerksammachen funktioniert dort halt anders als in der Printanzeige oder auf Facebook oder auf Instagram. Es sind komplett unterschiedliche Kanäle. Und das sehe ich halt immer stärker. Und deswegen versuche ich auch mit allen Kunden immer wieder drüber zu reden, um jetzt die Kurve nochmal zum Social Commerce zu kriegen. Das ist zwar eigentlich kein Social Commerce, aber es ist ja auch eine Art und Weise, wo ich was verkaufe, nämlich mich als Unternehmen dann.
Und ich sitze dir, wenn wir jetzt mal das breiter fassen, also Social Commerce quasi als Bestandteil des E-Commerce, wird es jetzt so die klassischen Shop-Systeme, die ich über Google erreiche, über eine Website irgendwann mal den Rang ablaufen, wenn die Leute sich mehr in den sozialen Netzwerken bewegen, vielleicht später mal mit Meta sowieso, wenn wir im Metaverse sind, wahrscheinlich eher, aber bis dahin.
Das ist ein sehr, sehr, sehr zweischneidiges Schwert. Ja, ich sehe das in gewissen Teilen, also das, was ich vor uns gesagt habe, vor allen Dingen die, die sich als Influencer definieren. Mhm. Na, also diese ganzen Kreatoren, die ausschließlich ihren Fokus auf diese sozialen Medien haben. Instagram, YouTube, TikTok etc. Also die sagen, ich mache vor allen Dingen visuelle Medien im Endeffekt. Die bleiben ja auf diesen visuellen Plattformen. Für die wird das eklatant wichtig sein, dass sie dort monetarisieren können, dass sie dort verkaufen können, dass sie dort Produkte taggen können, also dass sie mit ihren Partnern zusammenarbeiten können. Für die ist eine eigene Website total irrelevant. Also wenn man sich vor allen Dingen mal so von Influencern die echten Webseiten anschaut, oft sind das nur so Platzhalterseiten, so hier ist meine Liste an YouTube-Video, hier ist mein Link zu meinem YouTube-Kanal, Achtung, mich gibt es, da ist kein Shop drauf, da ist kein Content drauf, der irgendwie ranken könnte, dass eine Suchmaschine das gut findet oder ähnliches, weil das überhaupt gar nicht in ihr Konzept kommt. Das ist ein Thema, die würde es geben, die werden sagen, ich brauche die Webseite nicht und die verdienen damit Geld. Denen muss aber immer klar sein, damit sind sie zu 100% von dem Drittsystem abhängig. Das ist immer die Risikothematik, aber null Investitionen in Infrastruktur. Einfach sagen, irgendjemand anderes macht das für mich. Wenn die ein physisches Produkt haben, dann benutzen sie Dropshipping noch, dann müssen sie die müssen nichts mehr selber machen. Das ist das eine Extrem. Das andere Extrem, im Sinne ist, ich versuche immer den Nutzer aus dem Drittmedium herauszuholen in mein Medium. Weil da kann ich am meisten mit ihm machen. Da kann ich ihm sagen, ja, kauf zu dem Buch noch das oder kauf dazu noch das zu. Also ich kann ihn auf meiner Seite plötzlich beraten, ich bringe ihn mit meiner Marke in Verbindung, muss ihn aber aus dem Drittmedium rausholen. Ja. Und das ist schwer geworden. Mhm. Also jemanden aus dem Instagram rauszuholen, um auf einer anderen Seite zu kaufen, aus Facebook raus zu kaufen. Wir wissen selber, was davon kommt, für Conversion-Raten entstehen. Die sind nicht groß. Insofern glaube ich, dass der Twitter das wird. Vielleicht ist der erste Kauf über das soziale Medium. Wenn ich daraus alles richtig mache, so wie man es im E-Commerce-Projektmanager den Leuten beibringt, also danach die Kundenansprache, der Versand, das ganze Kauferlebnis und ich dadurch als Marke in Erinnerung bleibe und der weiß, oh, da gibt es eine Website. Dann kann ich ihn vielleicht wieder in mein System zurückholen. Also das wird irgendwo, dahin wird es sich entwickeln. Wie die Verteilungen sind, das ist Orakeln. Ja, also wir könnten uns jetzt eine Glaskugel hintun, einmal ein bisschen Rauch machen. Vielleicht ist es auch so ein typisches Produkt, was wieder eingestampft wird, weil dieses Live-Shopping gab es bei TikTok schon. Die haben es wieder eingestellt. Und ja, YouTube kommt jetzt hinterher.
Facebook hat auch eine Jobbörse, die sie wieder eingestellt haben.
Ja, genau.
Also, obwohl das Recruiting ja das große Thema ist. Ne?
Ja, aber vom Flutsch haben sie festgestellt, dass es bei ihnen aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert. Und wenn jetzt Google in YouTube mit Shopping kommt, mit Live-Shopping, lernen die vielleicht auch, dass Live-Shopping nicht funktioniert. Dann schalten sie es auch wieder ab. Also das ist ja eh immer das Thema von Drittplattformen. Wir können die nicht beeinflussen. Wir können nur mitnehmen, was geht. Und sagen, solange wie das dort läuft, und ich meine Zielgruppe dort habe, dann nehme ich es mit. Ich muss mir aber, und jetzt aus Unternehmersicht gesprochen, immer des Risikos bewusst sein, dass dieser komplette Umsatz morgen wegfallen kann. Also ich habe im E-Commerce-Projektmanager zahllose Beispiele, auch in den Vorlesungen drin, wo ich zeige, einfach eingestellt. Und von großen Marken. Also einfach eingestellt. Und das hat natürlich dem ein oder anderen Unternehmer dann auch mal so ein Standbein weggerissen.
Ja gut, es ist ja Online-Handel ist ja mittlerweile sowieso irre. Ne? Gerade noch durch die Pandemiephase ist es ja durch die Decke geschossen. Ne? Ja, vielen, vielen lieben Dank, Thomas, für den ersten Einblick im Social Commerce. Ich bin jetzt ein ganzes Stück schlauer und das mit diesen Schnittstellen zwischen Shopsystemen.
Gleich mal nachschauen.
Da müssen wir nochmal im Nachgang reden, da müssen wir nochmal eine Tasse Kaffee trinken.
Ja, ich würde eher sagen Pudding essen.
Pudding essen.
Gemeinsam genau. Pudding essen.
Das wird auch cool.
Sehr schön.
Ja, und ja, vielen Dank, dass du da warst.
Ja.
Und ja, wer mehr Interesse am E-Commerce hat, kann natürlich unseren Projektmanager im E-Commerce mit IHK-Zertifikat besuchen. Einfach auf unsere Webseite gehen, www.hsb-akademie.de. Und ja, und liked uns, wenn ihr wollt, in allen sozialen Netzwerken, nehmen wir sie in Instagram, Facebook. Und ja, wo findet man dich?
Zu Hause.
Zu Hause. Schaut auf unsere Webseite,
genau.
Da sind seine Daten mit drauf.
Da sind meine Daten.
Ich bin mir sicher, dass der eine oder andere sagt, okay, mit dem Thomas Wagner, da muss ich nochmal reden. Das wird spannend.
Einfach bei Google suchen. Klappt manchmal.
Das stimmt. Aber wobei du jetzt auch keinen Namen hast, der so
wirklich sein. Ja, das ist ein grundsätzliches Problem. Da könnten wir jetzt noch eine zweite Folge draus machen. Was tue ich, wenn mein Name
nicht tauglich ist? Geht lieber auf unsere Seite und schaut dann drauf auf die Dozentenprofile. Dort findet ihr auf jeden Fall mit seinen Kontaktdaten. Vielen Dank.
Gern geschehen.
Euch eine schöne Zeit draußen. Bis bald. Ciao.
Tschüss.